Front Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Beyond Page Views für dieses Jahr. Da es offiziell jetzt schon zu spät ist, wünschen wir euch kein frohes Neues mehr. Und deswegen sage ich, weil es hier jetzt im Moment noch relativ früh ist, einen fröhlichen Gruß ans andere Ende einer hoffentlich stabilen Leitung, die eben schon mal auf anderer technologischer Basis zusammengebrochen ist. Good morning Vietnam für Michael und unseren geheimnisvollen Gast, den wir gleich noch vorstellen werden.
Genau, herzlich willkommen hier aus Ho Chi Minh City oder Saigon, je nachdem, wie man es nennen möchte. Zwei verschiedene Namen für die gleiche Stadt. Ich bin hier gerade in dieser wunderschönen Stadt. Wir schauen hier über die Stadt, sind im 11. Stockwerk von NFQ Asia und haben hier einen schönen Konferenzraum und kommen nachher noch zum Gast, der hier mit seinem Team sitzt und tolle Sachen produziert. Hier, Good Morning Vietnam sozusagen hier aus Ho Chi Minh City. Da können wir auch schon loslegen, ne?
Ja, können wir. Wir haben ein bisschen Haus zu keepen. Als erstes vielleicht wollen wir die Spam-Attacke von Google aufklären. Also viele Leute, wahrscheinlich potenziell alle, die irgendwas mit Google Analytics zu tun haben, haben wahrscheinlich eine Mail bekommen von Google, dass jetzt Daten mit einem neuen Partner geteilt werden. Der KK Tele direkt in Japan. Das Ganze auch noch blöderweise für alle Mann auf Englisch. Und war vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es war kein Spam. Es stimmt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das der DSGVO zu verdanken haben, dass wir solche neuen Partner jetzt irgendwie kennen. Und wer wissen will, wen es da sonst noch gibt, wir haben nochmal einen Link zu dieser Subprozessor-Liste in die Shownotes gepackt. Das ist eben das, was passiert, wenn man die Datenfreigabe für Dritte aktiviert.
Genau, dann kriegen wir andere Dritte Zugriff und die müssen halt auch informiert werden. Also wir müssen informiert werden, obwohl uns das nicht viel bringt, aber ist halt so. Genau, darum nicht wundern, bei solchen E-Mails können jetzt wohl öfter kommen, schätze ich.
Das könnte passieren. Ich meine, die Liste ist, ich weiß nicht, wie alt, wie lange die anderen schon da draufstehen, ja, und wie oft sich da was ändert, aber wir werden es ja ab jetzt alle mitbekommen.
Genau. Genau, dazu das. Das zweite dann, haben wir E-Mail bekommen von zu unserer letzten Folge, zu meinem Lieblingsthema ITP, Intelligent Tracking Prevention. Und da geht es um die Verwirrung zwischen Drittanbieter-Cookies und First-Party-Cookies und den ganzen Kram. Und da wollen wir nochmal kurz ein bisschen aufklären, Markus, ne?
Ja, wir hatten gedacht, wir sprechen es nochmal kurz an. Also natürlich klingt das immer ein bisschen blöd, wenn ein Drittanbieter First-Party-Cookies setzt, weil er ja ein Drittanbieter ist, ja? Wie so ein Tracking-Partner oder wie auch immer. Bei First-Party- und Third-Party-Cookies geht es aber weniger darum, wer den setzt, sondern wer den lesen kann.
Genau.
Das heißt, ein First-Party-Cookie ist einer, der was zwischen dem Client und der jeweiligen Domain zu tun hat, auf der ich gerade bin. Ja, wenn die Domain, die ich gerade besuche, mir ein Cookie setzt, dann ist das in der Regel ein First-Party-Cookie. Und wenn jemand anders den lesen kann, dann ist das in der Regel ein Third-Party-Cookie, was jetzt auch sehr vereinfacht ist, aber solange ein Skript auf meiner Seite läuft, ist es durchaus in der Lage, auch First-Party-Cookies zu setzen. Und das macht ja auch Google Analytics zum Beispiel schon eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt haben halt nur einige andere damit angefangen, wegen des ITP-Themas von ihren Third-Party-Cookies, die natürlich so ein bisschen ihren Vorteil da haben, dass man Leute auch domainübergreifend verfolgen kann, gezwungenermaßen auf First-Party Cookie umgestellt und dazu ist dann eben dieser ganze Kram zusammengekommen, wie diese Facebook-Tracking-ID und alles, was wir da so in der Folge auch angesprochen haben. Also vielleicht genau. Erklärt das Missverständnis so ein bisschen auf. Du hast auch noch einen Link dazu gepackt.
Genau, ich habe noch einen Link dazu, wo ich dazu was geschrieben habe. Viel wichtiger ist, wenn ihr was von Second-Party-Cookies hört. Es gibt so Anbieter wie Segment.com, die von Second-Parties-Cookies reden. Also wer mir nachweisen kann, dass es Second-Parties-Cookies gibt, bitte Nachricht an unsere E-Mail-Adresse, denn Segment redet davon, aber meiner Meinung nach gibt's die gar nicht. Die ja. Kann es auch gar nicht geben, weil es sind entweder First Party oder Third Party und Segment behauptet, sie können jetzt domainübergreifendes Tracking machen mithilfe von Second Party Cookies, aber sie meinen, glaube ich, Second Data. Ja. Aber das ist nicht so ganz klar in deren Blogpost, irgendwie sehr merkwürdig.
Wer einen Second Party Cookie in freier Wildbahn antrifft, gleich erschießen und einsenden, den wollen wir uns mal angucken.
Ja? Genau, und wir lernen auch immer gerne wieder zu, vielleicht gibt's sowas ja irgendwo. Wären wir mal gespannt, wer sowas mal
Ja, also wer mir erklären kann, nachvollziehbar, was ein Second-Party-Cookie ist, den backe ich ein und schicke mir.
Cool. Okay, okay. Dann wären wir schon mit dem Housekeeping fertig.
Ja, genau.
Würde ich sagen.
Und wir haben, wie immer, ein paar Fundstücke. Versuchen es diesmal relativ schnell zu machen. Es sind aber doch wieder ein paar zusammengekommen und ich muss im Vorfeld schon als kleiner Disclaimer sagen, ich habe einige dazugepackt von Simo Ahava. Wir haben ja immer gesagt, da kommen nur welche rein, wenn er was ganz Besonderes geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, der hat in letzter Zeit viel Zeit. Der hat
unheimlich. Ja, du hast aber nicht alle reingepackt. Ich hatte auch schon überlegt, welche noch reinzupacken, aber ich sagte, Simo ist schon so oft drin, einfach den ganzen Blog lesen, dachte ich, mir reicht.
Das wollte ich eben auch im Vorfeld noch dazu schicken. Ich habe also 3 Stück ausgelassen, wo ich mich schwer getan habe. Aber es sollte halt keine Simo Ahava-Fanveranstaltung werden. Deswegen haben wir, glaube
ich. Könnten wir auch mal machen. Best of Simo Ahava.
Ja, eigentlich schon. So, steigen wir ein. Als erstes ein Thema, was uns auch schon mal eine ganze Sendung wert war, nämlich die Logfile-Analyse. Das hat aber vielleicht nicht jeder gehört und hatte vielleicht auch nicht jeder Bock, zu dem Zeitpunkt sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben bei Seokratie einen schönen Einsteigerartikel nochmal zum Thema Logfile-Analyse gefunden. So, was steht drin? Was kann ich damit machen? Auch mit 2 konkreten Beispielen anhand des Screaming Frog Logfile Analysis.
Das genau. War schon. Achso, das war schon, das ging ja schnell. Dann habe ich was von Jeff Sauer, also jeffalytics.com, der hat was zu Marketing Objectives gemacht. Wer sich also mit AI da rumschlägt oder C-Sync to Care Framework, kann sich gerne vom Jeff auch nochmal das ACES anschauen. Das ist seine Art, mit KPIs umzugehen. Ein relativ schöner Ansatz, auch mit einem Dashboard da drin. Da geht's also um Awareness, Capture Intent, Educate and Nurture and Sales and Lead, also ACES. Schönes Framework, ruhig mal durch, ist ein relativ langer Artikel, lohnt sich aber zu lesen. Link ist in den Shownotes, auch das relativ kurz abgefrühstückt. Und zum nächsten Punkt.
So, dann gleich der erste Kandidat aus dem Blog von Simo Ahava. Es geht um das Vermeiden doppelter Transaktionen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir eine ähnliche Lösung, aber eine andere Lösung auch schon mal irgendwie in den Fundstücken hatten. Diese Anleitung hier fand ich einfach eben zu gut, um sie wegzulassen. Außerdem ist das Thema auch wichtig. Jedenfalls wichtig für alle, die in ihrem E-Commerce-Tracking mit doppelten Transaktionen was zu tun haben. Das muss nicht für jeden ein Problem sein, aber man findet ja relativ schnell raus, ob man das hat oder nicht. Und hier gibt's eine Lösung, die für den Google Tag Manager selbstverständlich gedacht ist und eben mit dem Local Storage arbeitet, um sich zu merken, welche Transaktion man denn schon geschickt hat. Das kann man mehr oder weniger 1:1 so nachbauen, so wie man es gewohnt ist. Also wer
genau, das und halt hat,
nachgucken und hier ist eine Lösung.
Genau. Dann bin ich ja schon mit dem nächsten dran. Heute geht es Schlag auf Schlag und zwar User-ID wird immer noch relativ wenig genutzt. Auch also bei Google Analytics die User-ID halt wirklich dieses Nachverfolgen der eigenen Datenansicht. Was machen die eigentlich? Und darum hat Analytics Mania dazu einen relativ langen Artikel, umfassendes Wissen zusammengestellt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der DSGVO bzw. GDPR um? Was hat das zu bedeuten? Also relativ umfangreich zur User-ID. Eine sehr praktische Funktion, um relativ viel über die Nutzer und das Verhalten rauszubekommen. Auch da hat unter Analytics Mania einen schönen langen Artikel unbedingt lesen, wer sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte.
Gut, das nächste ist auch ein kurzer Tipp, aber er ist vielleicht etwas nerdiger. Wir hatten uns auch schon mal, glaube ich, auch hier in der Sendung schon mal mit dem Google Analytics Measurement Protokoll auseinandergesetzt und wofür man das so alles nutzen kann. Unter anderem eben auch für so tolle Sachen wie Stornos von versehentlichen Transaktionen. Und die DaVinci-Tools haben schon eine entsprechende Funktion bekommen. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ich kenne sie nur aus dem Blogpost. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da relativ einfach sich die Transaktion raussuchen kann und darüber dann sagen kann, so die muss weg. Und dann muss man nicht Hits zusammenbauen und validieren und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Also ich bin selber damit letztens noch zusammengestoßen, wo einfach ein Millionenumsatz versehentlich irgendwie als Transaktion durch einen Softwarefehler angekommen ist. Die musste dann auch weg, die muss man stornieren und wenn man die DaVinci-Tools ohnehin schon nutzt, dann kann man das demnächst einfach darüber machen und muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob man die Parameter alle richtig zusammenbekommt oder nicht.
Genau, dazu kurz mal meine typische Warnung zu den DaVinci-Tools. Möglichst nur einsetzen, wenn ihr die englische Oberfläche vom Google Tag Manager benutzt, sonst kann es gegebenenfalls zu Problemen kommen. Zumindest gab es in der Vergangenheit, dass dann plötzlich Sachen nicht mehr funktionierten. Das ist dann ein bisschen blöd, darum am liebsten mache ich es, dann benutze ich die nur, wenn ich die englische Version habe. Ansonsten war es mal nicht möglich, neue Nutzer Freigaben zu erteilen und solche Sachen. Das ist ein bisschen blöd. also mit Vorsicht zu genießen und vielleicht nicht immer aktiviert lassen. Wer dazu andere Meinungen hat, auch gerne mal bei uns in die Kommentare rein. Wer sagt, boah, ist gar kein Problem, mehr funktioniert alles ganz sauber, auch das hören wir gerne mal, solches Feedback. Ich bin aber sehr vorsichtig mit geworden, weil die DaVinci-Tools, die sind halt schon echt umfangreich geworden. Die können jetzt so viel, das ist schon extrem viel, was die da im Quelltext rumspielen, finde ich persönlich.
Das stimmt. Also ich mache die auch nur on demand an, einfach aus Sorge um die Performance und
auch aus
DSGVO-Gründen und warum auch nicht immer. Ja.
Genau. So, dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt vom Avinash Kaushik, immer wieder lesenswert, was der macht, und der hat mal verschiedene Sachen zusammengestellt. Vorsätze, 10 gute Vorsätze ist ja sozusagen das neue Jahr, haben wir ja. Also machen gute Vorsätze. 10 gute Vorsätze, die man als Webanalyst so umsetzen kann. Und die hat uns dann Avinash sozusagen zusammengestellt. Einfach durchlesen, abarbeiten und natürlich umsetzen. Das ist das Wichtigste. Die Sachen kann man gut umsetzen und damit die Daten besser werden. Link ist in den Shownotes. Weiter geht's.
Jo, dann haben wir nochmal ein schönes Grundlagenthema in wirklich ausreichender Tiefe auch für Einsteiger geeignet nochmal aufgearbeitet, nämlich eins meiner heimlichen Lieblingsthemen, das Channel Grouping. Also oft sieht man halt nur das Default Channel Grouping, das alleine schon schade, wenn man eben auch selber sich eigene Channel Groupings anlegen kann und sollte.
Sollte.
Wenn man dann über den Channel-Bericht geht, dann sieht man halt oft, dass es dann noch trauriger, einer der stärksten Kanäle ist dann Other. Und was man dagegen tun kann, was in welchem Kanal automatisch einläuft und was man dagegen tun kann, wenn es nicht so ist, wie man es haben möchte, das wird da eigentlich ganz gut angerissen. Das heißt, wer sich nochmal mit den Grundlagen des Channel-Groupings auseinandersetzen möchte oder sich hier wiedererkannt hat in der Beschreibung der Leute, die nur ein Default-Channel-Grouping einsetzen, für den ist das ein guter Startpunkt.
Genau, dann mache ich auch schon direkt weiter, und zwar für diejenigen, die sagen, ich habe einen Online-Shop und die einzige Conversion, das einzige Zielvorhaben, das ich habe, ist der Kauf. Das ist das Wichtige, mehr Daten brauche ich eigentlich nicht, alles andere ist unwichtig. Gibt es bei practicalecommerce.com eine Liste mit 8 Micro-Conversions auf dem Weg zum Kauf, denn das ist ja, wenn man nur den Kauf berücksichtigt, hat man in der Regel ja vielleicht maximal 3% der Besucher, die auch tatsächlich die Conversion haben, lässt sich schwierig mitarbeiten. Und deshalb gibt es da eine Liste von 8 Micro-Conversions, wie zum Beispiel Sign-up für E-Mails oder ein Account angelegt oder was auch immer. Also wirklich die kleinen Wege auf dem Ziel zum Kauf. Einfach mal die Zielvorhaben ein bisschen feiner zu machen und besser auswerten zu können. Was machen die Leute eigentlich auf der Website? Ja. Daumen ruhig anschauen, durcharbeiten und die Zielvorhaben. Wir haben sie sich in Analytics, haben wir 20 Stück, können wir anlegen und nicht nur eins für den Kauf. Meine Transaktion ja an sich kein Zielvorhaben ist, standardmäßig hätten wir also 20 andere noch zur Verfügung.
Ja, in einer Datenansicht.
Genau.
Das kommt ja noch hinzu.
Achso, ja genau, wenn man möchte, kann man natürlich auch so viele machen, wie man möchte. Ich glaube, 25 Datenansichten gehen.
Ja.
Das heißt, wir können 500 Zielvorhaben in einem System anlegen, wer es gerne möchte. Okay.
Ja gut, ich hatte nur letztens die Diskussion, ob man dann negative Ziele, also negative Conversions anlegen sollte.
Ja, ja klar.
Und ja, aber das ist doch scheiße, die sieht man dann ja zusammen mit den Guten und dann haben wir uns
zusammen sieht man die nie, die gehören nie zusammen, die Zielvorhaben gehören nicht in eine Zahl alle zusammen rein. Aber ich kenne auch so einen, ich sage seinen Namen nicht, aber ich kenne auch so einen Vertreter, der sagte, er guckt sich immer die Gesamtzahl der Conversions an.
Ja, aber der Diskussion gehst du dann einfach mit einer separaten Datenansicht aus dem Weg.
Ja.
Ja, dann kannst du da deine Alerts draufsetzen und alles ist gut.
Genau, zum Beispiel 404 Seiten
mache ja,
ich gerne so als negatives Zielvorhaben.
Hier noch kurz zu dieser Micro-Conversions-Geschichte. Wer sehen will, wie sowas implementiert wird, guckt sich wahrscheinlich einfach den Quellcode der Seite an, weil da kann man ja auch ein E-Book runterladen und es gibt ein E-Mail-Newsletter, das wird da ja ganz dezent auch kundgetan.
Genau, auch schön, ja.
Ne? Also wenn er draufklickt, wisst ihr Bescheid. Die predigen nicht nur, die praktizieren auch.
Also practicalecommerce.com die Seite.
Ja, eben. Ne?
Ja, genau.
Läuft bei denen. Dann eine kurze News zum Thema Firebase. Reden wir ja immer drüber, ohne zu wissen, was es ist. Ich habe jetzt angefangen, mich damit ein bisschen mal auseinanderzusetzen. Vor lauter Verzweiflung, weil ich keinen Kunden mit Apps habe, habe ich mir selber eine kleine App geschrieben und vermesse die
gerade. Ja, sehr cool.
Und mache da meine ersten Erfahrungen. Aber was wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist, dass eins der großen Hürden jetzt bei der anstehenden Zwangsmigration auf Firebase das Thema Dimensionen ist. Ne? Und zumindest für das Thema Dimensionen auf Produktscope gibt es tatsächlich doch eine Lösung. Und die hat jemand erknobelt und veröffentlicht hat es dann wieder der Simo Ahava. Das heißt also, wer jetzt hier nischigerweise genau vor diesem Migrationsthema steht und sagt so, Mist, ich verliere ja meine Dimensionen auf Produktebene, dem ist offenbar nicht so und der kann es dann nachlesen. Punkt, fertig.
Oh, super, das ging schnell. Okay, dann haben wir noch direkt noch mal was von Simo Ahava, und zwar fürs Enhanced E-Commerce. Da bin ich ja nicht so richtig der Fan inzwischen von, wenn man das in aller Tiefe benutzt, weil man halt so viel machen kann und man die Daten, die meisten Menschen halt wirklich gar nicht benutzen. Aber nichtsdestotrotz hat Simo eine Lösung gefunden, wie man tatsächlich die Produktimpressions halt wirklich alle wirklich nur macht, wenn man die Sachen auch sieht und nicht nur, wenn die auf der Seite geladen werden. Und ganz tolle Artikel, wie man das wirklich als True-View-Impressions halt misst, kann man machen. Ich finde, bei den meisten meiner Kunden ist das noch gar nicht das wichtige Thema. Aber wer Lust hat, sowas zu bauen, sowas Ähnliches hatte ja auch der, wie hieß er bei der Competition hier beim Analytics?
Ich hätte wetten können, dass du das fragst, aber dass du mich nach dem Namen fragst, das habe ich nicht erwartet. Deswegen habe ich den gerade nicht parat.
Ah, Mist, werden wir nachreichen. Schade.
Aber ist ja egal. Also es gibt mehrere Lösungen zu dem Thema. Das ist eine davon. Ich glaube, also
relativ lang
ein und wiederholen. Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt. Also es ist schön, wenn man die Impressions vermessen kann und Performance von Produktlisten. Aber wenn man da nachher nicht aktiv was dran ändern kann an dem Verhalten des Shops, ist das halt müßiges Messen. Das gilt für sehr viele. Ja? Das sind also jedes Mal, wenn ein unnötiger Hit rausgeht, stirbt ein Kätzchen. Und das ist dann gerade wenn es um sowas geht wie das Vermessen von Impressions, passiert das, glaube ich, sehr häufig.
Lars hieß er. Lars, jetzt ist es mir wieder eingefallen.
Ja, wunderbar.
Lars Schmidt. Ja. Genau, super. So. Okay, gut, aber ja, da auch eine Lösung vom Simo Ahava. Schöne Lösung, nette Trigger, Tech Manager, läuft.
Gut. So. Jetzt sind wir fast durch. Einen letzten Link habe ich noch. Und zwar in den Blog von Piwik Pro, wo man jetzt natürlich am Beispiel von Piwik Pro, aber das gilt ja im Prinzip im Allgemeinen auch, erklärt hat, was passiert, wenn man eben kein volles Tracking hat, wenn man keinen User-Consent bekommt. Ja, das heißt also, der will nicht getrackt werden im Sinne von über die Session hinaus, ne? Also nichts Personalisiertes, nichts Persönliches soll getrackt werden. So, und dann sagst du ja, okay, weil wir ja hier in Deutschland und doof sind, oder jetzt muss man ja sagen, in Europa und doof sind, darfst du dem natürlich auch eigentlich keinen Cookie setzen. Aber Session-Cookies sind ja erlaubt und mit sowas kann man zum Beispiel arbeiten und andere Lösungen. Und was passiert denn, was fehlt einem an Daten? Eben, man erkennt ihn nicht, wenn er wiederkommt und so weiter. Das wird da eigentlich ganz gut erklärt, und ich dachte, wer sich sowieso die Frage mal gestellt hat, was ist denn so ein Minimal-Tracking, was man machen kann, auch wenn der User gesagt hat, hier von mir wird nichts getrackt. Das wird da, wie gesagt, in epischer Breite auseinandergelegt. Und damit sind wir durch die Fundstücke. Und
kommt, genügend Lesefutter für euch?
Ja, auf jeden Fall. Und kommt zu
den Shownotes.
Ding des Monats. Was wir später noch benennen werden, es kann also sein, dass wir jetzt über Daten reden oder über APIs oder vielleicht auch über Graphzahl oder so ähnlich aus der Sesamstraße. Aber das alles werden wir gleich erfahren von unserem Gast, und den stellt er mich ja jetzt vor.
Oh, den stelle ich vor. Genau, ich bin nämlich hier mehr oder weniger auf Einladung von unserem Gast, von unserem Podcast-Gast, jetzt hier eigentlich nach Ho Chi Minh City gekommen, nach Saigon, sonst wäre ich eigentlich nicht hierher gekommen, aber Danny Linden von ehemals OnPage, jetzt Reit, sitzt hier mit seinem Programmierteam. Herzlich willkommen, Danny.
Vielen Dank und good morning, München-Gladbach.
Ja, wunderbar, läuft.
Danny hat den Witz extra lange vorbereitet, hat extra, haben wir vorher geprobt,
funktioniert, ja. Und du kannst ruhig sagen, dass du der Meinung warst, der Witz funktioniert nicht, und dann gerade ebenfalls überrascht war, als Markus mit diesem Witz eingestiegen
ist. Na, ich habe auch gesagt, wenn jemand den versteht, dann Markus.
Ja, okay. Ich wollte euch nicht enttäuschen und hab ja geliefert.
Wer die Referenz nicht versteht, einfach mal googeln, es gibt da so einen Film.
Genau, hervorragend. Nee, Danny, du sitzt hier in Saigon, was machst du hier, wie lange sitzt du hier schon?
Genau, also ich arbeite ja schon seit jetzt insgesamt fast 6 Jahre für Reit, und wir haben im Zuge von dem gesamten Wachstum des Unternehmens seit 2017 angefangen, auch unsere Entwicklerteams deutlich zu verstärken. Vorher waren wir ja ein sehr kompaktes Team von so 3 bis 4 Entwicklern, und dann mit immer mehr Features, immer mehr Produkten ist das größer geworden. Und in Deutschland, ich weiß nicht, inwieweit das ja die Analytics-Zuhörer kennen oder die Erfahrung haben, ist es ja mit qualifizierten Entwicklern immer sehr schwer. Also ist nicht nur eine Frage des Gehalts, sondern wirklich auch die Leute zu bekommen. Der Markt ist ja wie überall in Europa ziemlich überhitzt. Die Leute werden massiv abgeworben. Und deswegen haben wir uns zu dem Zeitpunkt überlegt, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und man kommt dann halt immer sehr schnell auf so Themen wie Outsourcing. Und haben uns auch verschiedene Optionen angeguckt, die waren aber alle sehr, sehr mäh, weil so Projekt-Outsourcing oder sowas da für uns nicht in Frage kommt. Wir haben alle unsere Teams arbeiten in agilen Setups, also wirklich agilen Setups, nicht so wie das viele erzählen, aber nicht tun, sondern wir versuchen das wirklich zu machen. Und deswegen, das harmoniert einfach nicht mit Projekt-Outsourcing, wenn du ein Produkt machst wie unseres. Und genau, sind dann schlussendlich bei NFQ fündig geworden. Das ist eine Company gegründet von einem Deutschen, Lars Jankowski. Der hat unter anderem Oxid gemacht, Voodoo und so weiter und hat aus der Erfahrung heraus sich einen Standort gesucht im Vietnam. Ich glaube, es gibt auch noch NFQ in Litauen, wo es entsprechend Entwickler gibt, die man auch relativ schnell mit gutem Know-how hiren kann und Teams bilden kann. Und das Setup ist dann so, dass du dein Team bekommst, aber du im Grunde für das Team selbst verantwortlich bist. Das heißt, wir haben hier ein Team von aktuell 10 Entwicklern, also 9 Entwickler, einen DevOp und einen Projektmanager. Und ich bin quasi sozusagen als, ja, wir nennen das bereits Chapter Lead, ist im Grunde wie Head of Engineering, Head of Technology hier. Und bin quasi sozusagen für den Standort Saigon zuständig und habe mein Gegenstück mit Tobi bei Reit in München. Und genau, wir haben jetzt hier aktuell 2 Teams insgesamt, die einen Teil der gesamten Reit-Plattform entwickeln.
Genau. Cool. Und NFQ hast du ja erwähnt, NFQ hat hier eine Konferenz gemacht, darum bin ich halt auch ein Stück weit hier. Gestern war die Konferenz und ein bisschen Rahmenprogramm haben wir hier in Saigon, ein bisschen Saigon kennenlernen und so. Eigentlich ziemlich cool. Aber unser Thema heute ist ja nicht NFQ und genau, auch nicht agiles Arbeiten und auch nicht Agile und auch nicht Outsourcing, sondern wir wollten heute über Daten reden. Weil ihr arbeitet ja mal bei Reit mit Daten, genau. Ihr sammelt Daten und ihr greift ja auch auf APIs zu, zum Beispiel.
Ja. Viele APIs.
Analytics?
Wir greifen auf Analytics zu. Wir haben, also Reitbisch, für die vielleicht Reit nicht kennen, das ist eine Online-Marketing-Lösung. Ich will jetzt hier keine große Werbeveranstaltung machen. Nur vielleicht kurz zum Abholen. Das ist eine Online-Marketing-Plattform, die verschiedene Module hat. Es gibt ein Modul, bei dem wir die Webseite analysieren und Fehler und Optimierungspotenziale zeigen. Es gibt ein Modul, wo wir Daten aus der Google Search Console importieren und dort Reports, Analysen liefern, die die Google Search Console selber nicht anbietet. Und wir haben noch ein weiteres Modul, mit dem man Texte optimieren kann für den User und für die Suchmaschine. Und wir haben jetzt gerade noch gestartet ein Modul zur Logfile. Also nein, es ist keine Logfile-Analyse, wie das alle machen, sondern wir haben es ein Stück weiter gedacht. Quasi Logfile-Analyse ohne krepelige Logfiles. Also wie kann man das, was Logfile-Analyse bietet, so machen, dass es einfacher zu implementieren und zu handhaben ist, als da irgendwelche Textdateien auf irgendwelche Server hochzuladen. Genau.
Okay, und wie macht ihr das dann?
Was genau jetzt?
Die Analyse?
Also, da ist es so, wir haben im Grunde genommen Plugins für gängige CMS-Systeme oder Web-Software-Lösungen, sowie generische Plugins, die einfach nur auf die Sprache basieren, also PHP, Java etc., mit denen man uns quasi in das jeweilige Websystem einbinden kann, sodass wir den Request mitbekommen auf Backend-Seite, weil auf Frontend-Seite bringt uns das nichts, um dann die Daten an unsere API zu schicken, damit wir die Analyse machen können. Wichtig ist hier, wir gehen damit auf die Analyse des Google-Bots. Also es werden keine Logfile, sozusagen keine, also das sind ja keine Logfiles, aber identische Daten. Wir haben ja quasi den Request, das, was man normalerweise im Logfile hat, von den Usern geschickt, sondern nur die auf dem Kundenserver als Google Request identifiziert werden, also der Googlebot. Um dann Auswertungen zu machen, eben wie der Googlebot sich verhält, was er crawlt, was er häufig crawlt, was er wenig crawlt und so weiter. Genau. Damit haben wir quasi das, was man normalerweise aus den Logfiles an Googlebot-Informationen holt. Bei uns, man hat es quasi Realtime, also es wird da direkt reingefeedet und man muss nicht irgendwie dann 3 Tage alte Files und hochladen und dann hat der Sys-Admin aber irgendwie ein anderes Format eingestellt, als man braucht und dann wird es falsch gepasst und ja, genau, das wollten wir damit ein bisschen angenehmer machen.
Ja.
Genau, Analytics war vorhin die Frage, haben wir eingebunden bei Website Success. Da holen wir allerdings aktuell nur ein kleines Set an Daten. Und zwar holen wir im Grunde genommen, lass mich jetzt nicht lügen, wir holen Page Views, ich glaube Sessions sind noch mit drin, Average Time on Site, so diese, die jeder kennt, die Daten
am Anfang. Die Absprungrate.
Ja, genau. Wieso, genau. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn wir eine große Seite crawlen, bei der es wirklich um individuelle Fehler geht und jetzt keine Templating-Fehler, dass man damit einfach sortieren kann. Und dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Baustellen und dann ist ja oft die Frage, wo fange ich an? Und eine interessante Metrik ist dann einfach, was sind denn eigentlich die wichtigen Seiten, also die viel Traffic haben, um das den Kunden ein bisschen leichter zu machen, weil das manchmal nicht so leicht ist, dann zu wissen, wo fange ich eigentlich an.
Ja.
Genau.
Und wo sind da bei euch die Herausforderungen bei den Daten? Weil eigentlich, das sieht von außen immer so einfach aus. Man nimmt einfach die Daten zusammen und man muss die irgendwie normalisieren oder irgendwie.
Ja, das sind ganz viele Baustellen. Also es geht ja erstmal darum, man muss erstmal so stabil bauen, dass man auf etwaige Änderungen oder Fehler auf API-Seite reagieren kann. Also eine, sowas, bei Google hat man es jetzt weniger, bei kleineren Anbietern hat man es ganz gerne mal, dass da so spontane Schemaänderungen oder unvorhergesehene Schema-Gegebenheiten reinspielen. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wir hatten da mal intern eine API genutzt, die einfach ganz krudes Zeug gemacht haben. Also die haben dann mal gerne freitags gesagt, Montagmorgen ist das Schema anders. Und das ist also, das löst natürlich erstmal auf allen Ebenen, auf Produktmanagement und auf Development-Ebene, kein großes Vertrauen aus. Das ist eine Herausforderung. Dann hat man gerade bei uns, weil wir natürlich irgendwie eine SaaS-Lösung bauen, und da jetzt nicht sozusagen, also wir sind ja nicht sozusagen der eigentliche Benutzer der API, sondern unsere User benutzen ja über uns diese API. Das heißt, da kommt man auch gerne mal schnell in so Quota-Limitierung, Performance-Limitierung rein, wenn es dann um Drittanbieter geht, weil die das natürlich irgendwo limitieren. Mhm. Gerne dann, also es gibt dann ganz unterschiedliche Konzepte, es gibt dann so wie Google, die haben dann Limitierung auf den jeweiligen User und nochmal Limitierung auf den, der die Anfrage stellt.
Ja, sozusagen
und
die App,
genau, oder wer auch immer. Und dann geht es darum, im verteilten System, wie kann ich das eigentlich vernünftig balancen? Also wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich ans Limit komme, ich das ein bisschen runterfahre, dann wieder ein bisschen hoch, also dass ich
eine gute Form... Oder neuen Account anlegen oder so.
Nee, das machen wir, das wenn das nötig ist, sollte man das Gesamtkonzept nochmal aufrollen. Hat man auch schmerzhaft gelernt. Also dann, das ist eine Sache, die fällt einem später dann auch wieder auf die Füße. Ja. Und auch nicht bitte einfach so mit, Quota Limit exceeded, jetzt mache ich mal 3 Sekunden Sleep und fang von vorn an. Das fällt einem, also fällt einem alles auf die Füße. Das, genau. Also das ist aber so ein generelles Thema, wenn ich irgendwie auf Dritte oder auf Third-Party-Geschichten zugreifen muss, intern, da hat man ja immer das Sachen sozusagen, was mache ich, wenn es nicht da ist, was mache ich, wenn es was ändert und wie handle ich das? Das sind die Herausforderungen und dann hat man oft noch so Dinge, dass das Schema oder dass die Struktur oder wie die Daten überhaupt vorhanden sind, anders aufgebaut sind. Also eine schöne Sache, wenn wir jetzt von Webseiten reden, ist immer, kommt die URL eigentlich genauso an, wie ich es erwarte. Ne? Also wie wird mit zum Beispiel Trailing Slashes umgegangen, Groß-Kleinschreibung? Ist eine URL, wenn die zum Beispiel mal groß anstatt klein an der Stelle geschrieben ist, eigentlich die gleiche URL oder nicht? Wie merge ich das dann? Also wie fasse ich Daten zusammen aus unterschiedlichen Quellen? Wie normalisiere ich Daten? Wahrscheinlich das, was sowieso die Analytics-Hörer auch als Problem haben. Das sind die gleichen Probleme, die wir auch haben.
Genau, sobald man mehr als ein System hat, ist dann immer das Gleiche.
Genau,
halt.
Genau, ja.
Und spätestens dann auch bei der Search-Konsole habt ihr ja auch angebunden.
Mhm. Genau.
Auch das sind nochmal komplett andere Daten als Analytics.
Ja, genau. Deswegen, wir vermischen die auch nicht, sondern wie gesagt, die Search-Konsole-Daten sind da quasi in einem komplett eigenen Modul. Die sind nicht mit den WES-Daten vermischt, weil das auch nochmal dann, das wäre nochmal eine, ja, ich nenne es mal gerne Komplexitätsstufe mehr. Und wenn man eins lernt in so Software-Produktentwicklung, ist es versuchen, Komplexität zu vermeiden, weil die kommt von alleine. Die muss man nicht suchen.
Genau, sieht immer so einfach aus am Anfang, und wenn man reingeht.
Genau, ja, ganz genau. Genau, dann unterschiedliche Arten von, wann kommen die Daten überhaupt? Ne? Also wir haben Datenquellen wie unsere Website Success Calls, die wir machen. Die kommen dann, wenn der Kunde es will. Search Console Daten kommen im Grunde täglich rein, nachdem der Kunde connected hat. Halt mit einem gewissen Versatz. Also das ist dann auch mal so ein Problem, wie kann ich eigentlich Daten zusammenfassen, performant zusammenfassen, die die ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekomme. Das klingt erstmal sehr trivial, so, weil in kleinen Setups, naja, dann werfe ich die alle in zwei Datenbanktabellen, dann passt das schon. Wenn ich allerdings in großen, von großen Datenmengen spreche, ist es performance-relevant, weil ich große Datenmengen performant eigentlich auch in der Regel groß speichern muss. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich die in kleinen Batches bekomme. Weil dann muss ich die irgendwie mergen. Und ja, wie macht man das? Wie mergt man Daten? Wie partitioniert man Daten? Da kann man im Detail dann sehr lange an sehr vielen kleinen Problemen sitzen, um das so hinzukriegen, wie man es dann will. Ja.
Genau, und du hattest auch schon mal im Vorgespräch angesprochen, dass sich das mit REST-API, wie ja die Daten sonst geholt werden, was relativ unpraktisch ist, mit GraphQL oder GraphZahl, genau, oder was
genau, gibt's da jetzt? Genau, wir hatten vorhin beim Mittagessen noch mal kurz darüber gesprochen, was so zum Thema Daten, was mir da spontan kam, was ich weiß noch nicht, wie weit das unter den Analytics-Leuten, Analysten-Leuten schon überhaupt bekannt ist, sozusagen unter den Developern und in der Techie-Szene ist das was so in den letzten, ich würde sagen, 1-2 Jahren jetzt aufkommt, und das ist GraphQL. Kurze Erklärung, GraphQL ist, soweit ich das weiß, von Facebook entwickelt worden. Und das ist, es gibt ja verschiedene Arten von APIs. Das, was man ganz oft hat, sind sogenannte REST-APIs. Das sind HTTP-APIs, wo ich entsprechend dann GET-Requests machen kann, um Dinge zu bekommen. Ich kann POST-Requests machen, um Daten zu verändern. Ich kann PUT-Requests machen, um Daten zu erstellen. Das macht auch jeder so ein bisschen, wie er will. Also so, es gibt eigentlich einen strikten REST-Standard, an dem wird sie aber gerne mal nicht gehalten. Da wird dann gerne per GET-Request, wenn Daten erzeugt, statt abgeholt und so. Das ist dann auch lustig. Aber das ist eigentlich so die gängige, simple API. Technologie, die man kennt. Es gibt im Enterprise-Umfeld noch sogenannte SOAP-APIs. Damit habe ich nie wirklich gearbeitet. Die haben mich auch immer geärgert. Also es war immer alles ganz, ganz, ganz schlimm und komplex. Und was Facebook jetzt quasi etabliert hat oder anfängt zu etablieren und viele darauf aufspringen, sind sogenannte GraphQL-APIs. Warum passiert das? Die große Herausforderung bei REST-APIs ist, Daten dynamisch abzufragen. Bei einer REST-API, ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Ich habe einen Online-Shop und ich sage, ich will jetzt gerne in einem Online-Shop wissen, welche Kategorien gibt es und welche Produkte gibt es in den Kategorien. Dann würde ich auf einer REST-API zum Beispiel sowas machen wie, gib mir mal alle Kategorien. Dann würde ich über die Kategorien drüber iterieren und würde zu jeder Kategorie abfragen, welche Produkte gibt es da. Das kann man machen, hat aber ein paar Probleme. Ein Problem ist, was passiert denn? Ist jetzt in dem Fall passiert es auch meistens seltener, aber was passiert denn, wenn ich jetzt wenn ich die Kategorien abgefragt habe, aber in dem Moment, wo ich dann für die jeweilige Kategorie abfrage, diese Kategorie zum Beispiel gelöscht wurde, also so typische Waste Conditions, weil im Grunde genommen weil die Abfragen ja nicht zusammenhängend sind, sondern das sind da komplett separate Transaktionen. Dann habe ich keinerlei Dynamik. Also sobald ich eine gewisse Dynamik, also die Kombination von Daten abfragen will, muss das auf Serverseite implementiert werden. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will aber mit einer Abfrage alle Kategorien, alle Produkte bekommen, muss ich dafür eine eigene API-Abfrage auf Serverseite bereitstellen. Ne? Also sprich, die Serverseite kann nicht die Anfrage des Clients nehmen und dynamisch die Daten abfragen und zurückliefern. Das geht bei REST-APIs klassischerweise nicht, sondern der Server bestimmt, wie und was abgefragt werden kann. Und das ist das, was GraphQL-APIs versuchen aufzubrechen. Dort beschreibt der Anfragende, also der Client, welche Daten er wie bekommen will. Also da kann ich dann sagen, ich hätte gerne die Kategorie und dazu die Produkte. Und dann wird aus dieser Anfrage der Server die Daten entsprechend aus verschiedenen Datenquellen holen. Das kann eine Datenbank sein, das können auch verteilte Systeme wiederum intern sein und wird die als ein konsistentes Ergebnis zurückliefern. Das erfordert natürlich dann sehr stark, dass der anfragende Client sich mehr Gedanken darüber macht, welche Daten braucht er wirklich. Und auf Serverseite erhöht es die Komplexität, weil ich dadurch, dass ich mehr Freiheit gebe, auch mehr Dinge beachten muss. Also ne, auf einmal werden so Dinge wie kann ich dafür sorgen, dass das, was der Client anfragt, nicht zu viel Last erzeugt, eine Geschichte ist. Bei einer REST-API, die sehr stark vorgibt, was kann ich überhaupt wie abfragen, habe ich keine Performance-Schwierigkeiten, also die kann ich einfach sehr gut testen vorab. Bei einer GraphQL-API muss ich dann entweder auf Lösungen zurückgreifen, da gibt es dann verschiedene Frameworks, die sowas auch handeln können. um sicherzustellen, dass auch die Performance dann wiederum stimmt bei dem, was der abfragt, er da nicht so riesen Daten-Merges in der Anfrage hat, die dann auf einmal den Server langsam machen.
Ja. Ja, genau, und wer jetzt da nicht so ganz mitkommt, wer denkt, boah, ey, das ist jetzt aber echt kompliziert für uns in der Analytics-Welt. Wir haben das große Glück, dass es Konnektoren gibt, die uns die Daten so aufbereiten.
Genau, also in der Regel, wenn es eine gescheite API ist, sag ich mal, von einem gescheiten Anbieter, dann hat man ja sogenannte SDKs, also Software Development Kits, die dann meistens in den jeweiligen Programmiersprachen verfügbar sind, die derjenige anbieten will oder den seine Zielgruppe hat, also PHP, Java etc. Und dann arbeite ich eigentlich mit diesen SDKs, sprich Libraries, und der Programmierer muss dann gar nicht direkt mit der API arbeiten, sondern arbeitet mit der Library. Die kann dann auf jeder beliebigen Ebene das abstrahiert haben. Also die kann dann irgendwie schon sehr simpel sein, die kann aber auch komplex sein und eigentlich nur so ein Layer für die API, sondern es kommt immer darauf an, was der API-Bauer oder API-Erzeuger da anbieten will und kann.
Genau. Man merkt auch, dass Danny aus der Programmierung kommt und in der Programmierung zu Hause ist. Für uns ist es halt noch einfacher, weil wir haben so Anbieter wie Supermetrics oder für Data Studio, wir haben einfach Konnektoren. Wir können es einfach zusammenklicken.
Ach so, das ist super.
Wir sagen einfach, genau. Wir hätten, aber im Hintergrund läuft natürlich sowas, irgendwie GraphQL oder REST-API oder so, oder SOAP, irgendwas läuft halt im Hintergrund. Auch Supermetrics macht dann relativ viel. Aber für uns, wir müssen einfach nur anklicken und dann wundern, warum dauert denn die Anfrage jetzt 10 Sekunden. Das ist halt das, was im Hintergrund passiert.
Wenn
halt
kurz meckern, schlechte Review und dann.
Genau, sagen, boah, ey, das dauert ja voll lange hier und die haben schon voll viel Mühe gegeben, überhaupt die ganzen Daten zusammenzusammeln.
Ja, genau.
Genau. Markus, und hast du noch eine Frage?
Nee, dazu nicht. Ich kannte GraphQL jetzt eben nicht. Hatte jetzt auch vorher, weil Graph drin steht. Ich nicht wusste, dass Facebook was damit zu tun hat, auch erst gedacht, da kann man vielleicht irgendwie ganz toll Visualisierung mitmachen. Aber der Zahn ist mir jetzt gezogen worden. Nee, Fragen dazu nicht. Mehr so unterstützendes noch zu dem, was Danny gesagt hat, ne? Und auch das, was du gesagt hast. Wir haben in der Regel auf einer ganz anderen Ebene damit zu tun, ne? Also selbst wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir bauen jetzt etwas, was die Google Analytics API nutzt, ja, dann benutzen wir eben in der Regel die Frameworks, die einem zur Verfügung gestellt werden in JavaScript oder PHP oder was man dann immer hat. Man hat dann eine Client-Library, die nutzt man dann und kann dann da Funktionen nutzen, die man vermuten kann, dass es die gibt, die dokumentiert sind. Und wenn man dann weiß, okay, ich möchte jetzt hier, weiß ich nicht, den Landingpage-Bericht und möchte folgenden Zeitraum haben und hätte gerne folgende Metriken, dann ruft man das über eine Funktion auf. Und was dann dahinter steckt, das ist einem in der Regel dann sowohl egal als auch gar nicht wirklich transparent. Also ich müsste jetzt tatsächlich raten, was da, obwohl ich ja selber auch ein Tool gebaut habe, was auf die API aufsetzt, was Google da wirklich nutzt, kann ich dir gar nicht wirklich sagen. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn sogar noch irgendwie Soap dahinter steckt oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, die Google APIs sind Rest alle. Ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, das meiste, weil ich, ja, die ich kenne, sind alle Rest. Mal mehr, mal weniger, dem Reststandard folgend. Da gibt's auch bei Google dann immer so, wo man sagt, hey, das ist aber auch jetzt nicht so, wie es eigentlich, genau, das ist eine Google-Variante, aber ja, die glaube ich Rest. Genau, Facebook, wie gesagt, ist ein bekannter Name für GraphQL. GitHub, also diese Source-Code-Plattform, hat jetzt ihre neue API von REST auf GraphQL umgestellt. Die Deutsche Bahn hat ihre Open Data APIs auf GraphQL. Genau.
Okay, solange
wir so jemand welche wie GitHub, halten. Wenn so jemand wie GitHub auf GraphQL umstellt, heißt das, dass die dann erstmal für eine gewisse Übergangsphase eine neue und eine alte Schnittstellensammlung bereitstellen? Weil du kannst ja nicht einfach alle, also gerade GitHub, da gibt es ja 1 Milliarde Clients, da kannst du ja keine Zwangsmigration machen, oder?
Nee, genau. Also GitHub hat da so Rolling API Releases. Also die machen auf jeden Fall noch die REST-APIs, glaube ich, die Version 3 und ich glaube, die GraphQL ist die Version 4. Das weiß ich, weil ich die letztens benutzen musste, mit der GraphQL-API wahnsinnig geworden bin, für eine ganz kleine Aufgabe. Und dann habe ich mir schnell bin ich auf die alte Version gegangen, weil das eh nur einmal machen musste und mir das Zeit gespart hat. Genau, weil da gibt's,
Ja, aber für wen das jetzt alles hier, wie der Michael ja schon hat anklingen lassen, viel zu techy ist, für den sei die Nachricht auf jeden Fall, die dabei rauskommt, ist, wir können uns freuen halt, dass es sowas gibt wie Konnektoren, fertige, ob es jetzt von Supermetrics sind oder direkt jetzt fürs Google Data Studio, dass wir an der Stelle, wo wir hingehen und sagen, wir konnektieren jetzt irgendwie einen Dienst und holen uns da die Daten, dass wir die dann tatsächlich auch sehen, dass wir da die Tabellen und Felder sehen können und uns wieder reinziehen können, wir was sie haben wollen, dem sei eben bewusst, dass dahinter immer irgendwie so eine Art von Schnittstelle auf die eine oder andere Weise steht. Ja, mit all den Dingen, die du jetzt auch genannt hast. Ne? Also gerade eben sowas wie Massendatenabfragen oder sowas. Also man muss sich mal vorstellen, welche Infrastruktur dahinter steht, um sowas wie eine Google Analytics API überhaupt anbieten zu können. Ja.
Genau.
Da wird ständig und dauernd abgefragt und weltweit. Das heißt, da gibt's auch keinen Tag und keine Nacht. Da ist einfach immer Dauerfeuer.
Es gibt,
das, was denn?
Nee, es ist ganz witzig. Es gibt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Vor einem Jahr war es noch so. Es gibt eine richtig, richtig schöne API. Also, das ist so Best Practice, wie man keine API baut. Ich hoffe, die gibt's noch. Die sollte niemals verschwinden. Das ist eine API gewesen vom, ich glaube, Finanzministerium.
Die hat Öffnungszeiten.
Genau, die Öffnungszeiten-API.
Die VG Wort, die hat auch Öffnungszeiten.
Ich finde das, also die hat nicht nur, also kurz vielleicht für die, die es nicht kennen, es gibt eine API vom Finanzministerium, um, ich glaube, Umsatzsteuer-IDs zu validieren.
Ja.
Die hat Öffnungszeiten, wann sie verfügbar ist. Also, ich glaube, der Hintergrund ist, dass sie einfach sehr große Wartungsfenster sich frei halten von 7 Stunden pro Nacht oder sowas. Die hat außerdem ein Schema, das komplett ad absurdum führt, das ist eine XML-REST-API, die macht schemamäßig alles falsch. Und das Highlight ist, man kann noch einen Parameter mitschicken, Druck mit dem Value oder mit dem Wert ja, und dann kriegt man das noch postalisch zugeschickt. Also das ist wirklich, das können wir, wir können es vielleicht als Link reinpacken, wenn es die noch gibt, das kann man sich mal angucken. Wer so eine API hat, burn it with fire.
Ja, aber wegen der API kann man teilweise, oder konnte man, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Ausland nicht dann die Umsatzsteuer angeben, wenn man das abgezogen haben möchte für die Firma, weil die halt dann nicht erreichbar war.
Muss man dann halt...
Dann validiert das nicht, muss man halt zu den normalen Öffnungszeiten, muss dann halt dann bestellen in Amerika, dann wird das passt.
Aber sowas Komplexes wie die Validierung von einer Nummer, wo ich die Regeln selber gemacht habe, erfordert halt auch schon mal viel Erwartungsaufwand Nacht für Nacht. Ja. Du müsst ihr Verständnis haben.
Was vielleicht noch ganz wichtig ist, warum das interessant ist, das Thema, für diejenigen, die vielleicht auf Development-Ressourcen wirklich zugreifen können, das ist natürlich immer so ein gängiges Thema, ja, dass Entwickler zum Leid der Produktmanager oder Product Owner oder wie man das jeweils hat, gerne mit neuen Technologien spielen. Und gerne haben Firmen das Problem, dass sie den Entwicklern nicht genug Freiraum lassen, um damit in Spielprojekten zu spielen, nenne ich es mal. Und dann tendieren Entwickler dazu, mit solchen neuen Technologien in Produktivumgebungen spielen zu wollen. Das heißt, wenn ein Entwickler sagt, oh, das sollten wir aber als GraphQL-API bauen, dann sollte der, und das machen wir zum ersten Mal, dann sollte der verantwortliche Produktmanager oder Projektmanager oder Product Owner da nochmal genau nachhören und fragen, warum denn? Und brauchen wir das wirklich oder ist das jetzt nur, weil du es unbedingt mal machen willst, weil du das auf der letzten Tech-Konferenz gehört hast, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist?
Genau.
So, aber als Webanalyst hat man ja, wenn überhaupt, mit APIs, wenn man jetzt zum Beispiel auch Daten versucht, jenseits von Data Studio oder sonst irgendwas zu konsolidieren oder selber die Pfützen in seinen Data Lake zu schmeißen, dann hat man halt irgendwie immer was mit APIs zu tun, dann aber eben in der Regel als Konsument und weniger als jemand, der welche bereitstellt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, und für sowas wie, wenn man jetzt anfängt, extern Daten auswerten zu wollen, dann war so mein erster Weg zum Beispiel jetzt das RStudio und da gibt's dann eben auch wieder eine schöne Abstraktionsebene, dass man sagt, ich lade hier einfach ein Package und dem sage ich, welche Daten ich haben will. Ne? Also man kann APIs immer irgendwie nutzen, aber selten ist man so nah am Code, dass man weiß, was dahinter steckt.
Aber eine Frage von mir, weil ich habe da ja keine Ahnung von, funktioniert das gut oder ist das auch immer so ein Rumgefriemel, das dann am Ende auch nicht so befriedigend ist? Diese Konnektorengeschichten.
Die funktionieren eigentlich. Das Wichtige ist halt wirklich, man muss halt wissen, was man tut. Man muss halt wissen, welche Dimensionometrik man zusammenschmeißt. Okay. Und nicht irgendwelche zusammenschmeißt, die gar nicht zusammenpassen. Das passiert oft genug, aber ansonsten funktioniert relativ gut. Sie brauchen manchmal ein bisschen länger. Je nachdem, wie die Abfrage ist, kann man, und wenn man irgendwelche zum Beispiel, Client-IDs aus Zufallszahlen selber berechne, dann kann das halt auch schon mal dauern. Dann sind wir so über verschiedene Tabellen hinweg die Zahlen zusammenziehen, um mal zu berechnen, eine eindeutige Nummer zu entwerfen, dann dauert es halt und da darf man sich ja nicht wundern. Ja. Aber ansonsten funktionieren die eigentlich.
Ja, aber ich sag mal, berechnete Felder, dass die eine gewisse Zeit am Client brauchen, ist auch nie Schuld irgendeiner API, weil es liegt dann eben tatsächlich daran, dass auf deinem Rechner nochmal Daten berechnet werden müssen.
Ja, aber jetzt bei, das war jetzt Beispiel Client-ID, wo du über mehrere Tabellen hinweg die Dimension zusammenziehst und zusammenrechnest und alles zusammenholst, dann läuft es ja nicht auf deinem Client, sondern läuft es halt schon im System irgendwo
wieder berechnet. Aber wie gesagt, das ist das Performance-Problem, ist dann immer noch nicht Schuld der API. Die Daten wären schon da. Gut, ja. Wie kommen wir zu einem Schlusswort?
Genau, ich glaube, wir sind jetzt hier soweit durch. Wir müssen auch hier bald loslegen. Wir müssen hier gleich in unsere typische vietnamesische Tracht, die Kleidung, wie heißen die nochmal?
Genau, die traditionelle vietnamesische Kleidung, weil das, genau, das Problem ist, das darf man auf keinen Fall falsch aussprechen.
Genau, es gibt da so ein Wort für, also wir haben ja nämlich heute Jahresendfeier, weil das vietnamesische, chinesische oder irgendein...
Also genau, das nennt sich hier Tet Holiday, das ist quasi Chinese New Year. Und das hat dann hier so ein bisschen den Charakter vergleichbar mit Weihnachten in Deutschland, also das ist sozusagen das Jahresende. Das heißt, übernächste Woche haben wir alle eine Woche frei, fahren dann zur Familie, dann ist Saigon auch relativ leer. Genau, und darum haben jetzt Firmen zu dem Zeitpunkt, so wie bei uns die Weihnachtsfeier, haben die quasi diese Jahresendparty.
Genau, und da müssen wir heute auch hin, müssen wir noch umziehen, so eine Kleidung anziehen. Können wir eventuell auch dann noch posten?
Unbedingt, ja.
Genau. Apropos Kleidung, wir posten auch noch Dannys Auftritt im vietnamesischen Staatsfernsehen.
Ich hoffe, es passiert, aber ich weiß nicht, ob wir das so breit treten sollten. Das könnte auch eine Staatskrise auslösen.
Danny wird nämlich Fernsehstar hier.
Auf jeden Fall, genau, mit dem 10-Sekunden-Clip, der da eventuell übernächste Woche.
Genau. Und vielen Dank erstmal, Danny, dass du jetzt
gerne, gerne
gestanden hast. Und dann springen wir jetzt auch schon direkt weiter zum nächsten Thema.
Ja, oh, sorry. Du meintest mich. Das wären dann die Termine. Und da haben wir welche dazu bekommen, also nicht nur welche, auf die wir schon hingewiesen haben. Trotzdem fangen wir mit denen an, die ihr schon kennt. Die erste auch aus gutem Grund, das wäre dann nochmal die Rheinwehr-Konferenz, die am 16. Mai ja stattfindet. Und da haben wir letztes Mal schon was zu erzählt und Michael ist auch dabei und viele andere auch. Und wir verlosen ein Ticket für die Rheinwehr-Konferenz. Wer also Bock hat, am 16. Mai in Köln war es, ne?
Genau.
In Köln dabei zu sein.
Doc One.
Der braucht uns keinen Kommentar zu hinterlassen, darf das aber natürlich gerne. Aber um an dieser Verlosung teilzunehmen, braucht ihr uns eigentlich nur eine Mail zu schicken an podcast@analytrix.de und uns, da müsst ihr auch keine Romane schreiben, uns wissen lasst, warum ihr denn gerne zu dieser Konferenz wollt.
So genau, und ich würde sagen,
dass... Weil endlich die Michael kennenlernen, würde euch schon
qualifizieren. Genau. Und Danny wird uns helfen bei der Auswahl.
Unbedingt,
ja. Genau. Okay, dann zweiter Termin ist dann, hatten wir beim letzten Mal schon angekündigt, der 20. März, der Web Analytics Wednesday in Düsseldorf. Und der findet statt bei Zipgate, das ist der Gastgeber dieses Mal. Die Anmeldung wird circa 20. Februar offen sein. Da kann man sich anmelden für den Web Analytics Wednesday in Düsseldorf. Link zum Meetup packen wir in die Shownotes rein. Genau.
Ja, dann haben wir noch zwei Termine für den April. Es wird doch wieder ein zweites neues UM West Barcamp geben.
Genau, wir haben es endlich geschafft. Termin steht jetzt. 26.04.2019. Ist schon bald 3 Monate noch. Dann geht's los.
Wo wird das sein?
Wieder bei AXA. Die AXA hatte wieder ihre Räumliche zur Verfügung gestellt, genau wie im letzten Jahr. Werden also wieder lustige Räume sein mit agilen Arbeitsumgebungen, mit Sofas statt Konferenztischen und mit Sofas, wo man auch so direkt sein Handy und sein Notebook aufladen kann, direkt im Sofa eingebaut.
Ja,
genau, sehr coole Räumlichkeiten.
Man muss in welche Stadt dann?
Ach so, Köln natürlich.
So, okay, dann haben wir es mal gesagt.
Genau.
So, bei der nächsten steckt nämlich der Ort schon im Namen. Und
nee, den Witz mag Thorsten nicht, den Witz sollen wir nicht machen.
Okay, dann sag du doch, was wir als letztes noch haben.
Genau, die OMKB in Bielefeld war letztes Jahr eine sehr coole Konferenz. Dieses Mal, ich bin als Speaker dabei mit was zu Analytics und die Bernadette Hohns ist dabei mit Data Studio, mit einem Workshop dazu. Ansonsten ist das Programm noch nicht öffentlich, wird es aber auf jeden Fall lohnen. Beim letzten Mal war es super cool. Dieses Mal wird es bestimmt wieder noch besser.
Ich wollte aber eigentlich das nur sagen, dass das B für Bielefeld steht. Ich wollte gar keinen.
Ach so, okay. Gut, nee, weil Thorst hat letztens noch gepostet, dass der Witz, 90% der Menschen in Bielefeld mögen den Witz über Bielefeld nicht.
Ja, ich möchte nur noch mal hier Protokoll erwähnen, dass ich den Witz gar nicht ins...
Okay, ich hatte nur befürchtet.
Wunderbar. So, das waren noch unsere Termine und dann sind wir auch schon durch.
Ja.
Das heißt, wir verabschieden uns gleich noch zu dritt von euch. Nicht aber vorher darauf hingewiesen zu haben, dass wir natürlich ganz dolle angewiesen sind auf euer direktes Feedback, auf eure Liebe bei iTunes. Das ist da wirklich sehr ins Stocken gekommen. Springt doch bitte mal durch den Reifen. Ansonsten findet ihr gelegentlich Informationen zur Sendung und Begleitendes auf unserer Facebook-Seite. Aber Kommentare und alles andere haben wir natürlich am allerliebsten direkt als Kommentar zum jeweiligen Blogpost zu den Shownotes auf termfrequenz.de. Und jetzt natürlich ausnahmsweise auch rege Teilnahme an der Verlosung für die fürs Ticket für die Rheinwerk-Konferenz per E-Mail. Das alles findet ihr wie immer mit jede Menge Links in unseren Shownotes und damit wären wir durch für unsere Januar-Sendung.
Genau, eins noch, wenn ihr Feedback habt, auch gerne direkt live auf Konferenz, wenn ihr uns seht, sprecht uns an, trinken wir ein Bierchen zusammen oder einen Kaffee, einfach ansprechen, weder Markus noch ich beißen oder so, also von mir weiß ich es genau, von beim weiß ich es nicht ganz so genau, einfach mal Hallo sagen. Wird auch schon oft genutzt, finde ich mal cool, wenn jemand kommt, dass wir unsere Hörer mal wirklich live kennenlernen können.
Ja, genau, dann wären wir jetzt durch. Genau, dann wären wir durch und dann, da ich eben als erster Hallo gesagt habe, sage ich jetzt auch als erster Tschüss. Also hier aus Mönchengladbach, auf Wiederhören bei der nächsten Sendung hoffentlich, bis bald und dann gebe ich euch das Schlusswort.
Genau, und von mir aus hier aus Ho Chi Minh City, / Saigon, alle lieben Grüße. Vielleicht das nächste Mal noch vielleicht aus Kuala Lumpur oder aus Chiang Mai, ich weiß es noch nicht. Und die letzten Worte, Danny, die hast du.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von mir vielen Dank fürs Zuhören aus dem zum Glück sonnigen Saigon. Und
ja, bis dann. Tschüss.